Eine kurze Einordnung dieses Textes. Der Römerbrief ist so aufgebaut, dass die ersten 11 Kapitel eher so Zuspruch sind, sogenannter Indikativ. Also da wird das betont, was Gott für uns getan hat, was Jesus für uns getan hat und wie er uns freisetzt, daran zu partizipieren. Und dann ab Kapitel 12, da schwenkt das so ein bisschen um und da werden eher Ansprüche geltend gemacht, die Jesus natürlich auf unser Leben hat. Also es geht da um Imperative. Wie sollen wir reagieren auf das, was Jesus für uns getan hat? Was sind das für Schlussfolgerungen? Wie soll die Praxis aussehen? Und dieser Text, der kommt nämlich aus diesem zweiten Teil des Römerbriefes und ist deswegen auch voll von Ansprüchen. Aber bitte hört da immer mit, dass Jesus das alles für uns getan hat und dass er das ermöglicht, dass er durch uns durch diese Imperative umsetzen möchte. Meine Predigt zu diesem sehr dichten Text, über den man wahrscheinlich sogar noch mehr als zweimal predigen kann, diese Predigt heißt Raus aus den Federn. Und ich lese nochmal den Vers 11, ein bisschen eine andere Übersetzung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Steht auf, raus aus den Federn, wacht auf, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ihr heute Morgen aufgestanden seid. Christa, du bist wahrscheinlich nicht so einfach aufgestanden, weil du ein bisschen erkältet bist oder ein bisschen doller erkältet bist. Dann fällt es mir zumindest immer schwerer aufzustehen, wenn man erkältet ist. Gisela hat vorhin gesagt, dass sie sehr schlecht geträumt hat heute Nacht, also auch schlecht aufgestanden. Vielleicht auch schlecht geschlafen und deswegen mit dem Kreislauf zu tun gehabt. Bei mir ist es so, ich quäle mich meistens aus dem Bett. Gerade auch dann, wenn, wie es in der letzten Woche mehrfach passiert ist, der Hund uns in der Nacht ziemlich umgetrieben hat, weil er Dinge gegessen hat, die er nicht essen sollte. Wir haben einen sehr verfressenen Hund, der zum Beispiel ganze Schokoriegel mit Verpackung frisst und die dann einfach runterschluckt. Und dann kommen die natürlich auch wieder raus. Und das vorzüglich und meistens in der Nacht. Und ja, dann muss man das wegwischen und so weiter. Also das ist letzte Nacht nicht passiert. Heute Morgen war es auch ein bisschen einfacher mit dem Aufstehen, aber ich glaube 3 Nächte. Oder ist es heute Nacht doch passiert? Ich habe es zumindest nicht mitgekriegt. Und wenn das dann so ist, dann hoffe ich immer, dass meine Frau vor mir zuckt. Dass die dann aufsteht und es wegmacht. So nach dem Motto, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Und wenn nach so einer Nacht dann der Wecker klingelt, dann spürt man die Nacht mal so richtig, dass die einem noch so richtig in den Knochen liegt. Und dann schleppe ich mich ins Bad, schaue in den Spiegel und sag zu mir, ich kenne dich nicht, ich wasch dich trotzdem. Im Urlaub, als wir in Dänemark und Schweden waren im Sommer, wo wir campen waren, da war das gerade an schönen Tagen und wir hatten fast nur schöne Tage, so ähnlich wie hier auf dem Bild. Morgens hell die Sonne und da war es richtig ein Glück, ein pures Glück aufzustehen. Und dann wie dieses Kind hier in der Stille, stille Zeit zu machen. Und das haben wir erstmalig auch so entdeckt, meine Frau und ich, auch gemeinsam stille Zeit zu machen. Wir haben das am Anfang unserer Ehe immer mal probiert. Und das ist gehörig schief gegangen. Dann haben wir es aufgegeben. Und jetzt im Sommer nochmal neu ausprobiert. Und siehe da, es hat geklappt. Man musste ja nicht aufgeben. Paulus sagt also, Leute, es ist Zeit aufzustehen. Kommt endlich raus aus den Federn. Drei kurze Gedanken zu dem Text. Und ich konzentriere mich ein bisschen mehr auf die letzten drei Verse, weil der Wieland ja die ersten drei Verse mehr betont hat. Der erste Gedanke, heute ist der Tag vor dem Morgen. Heute ist der Tag vor dem Morgen. Könnt ihr weiterklicken? Genau. Das wird hier von Paulus, wie ich finde, so ein bisschen trivial, so ein bisschen platt gesagt. Euer Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als ihr gläubig wurdet. Na klar, weil ja Zeit vergangen ist und dann ist es natürlich näher. Also eure Ewigkeit, euer ewiges Leben ist jetzt näher als zu der Zeit, als ihr gläubig wurdet. Gisela hat vorhin gesagt, vielleicht darf ich heute schon sterben. Ich habe ihr gesagt, ich glaube nicht, dass es schon so weit ist. Aber es ist so, jeder Tag ist ein Tag weniger auf dem Weg zur Ewigkeit. Aber was Paulus hier vor allen Dingen beabsichtigt, ist, dass er ganz bewusst die Anfänge des Glaubens, also wenn er sagt, als ihr gläubig wurdet, bezieht er sich auf die Anfänge des Glaubenslebens und dem stellt er gegenüber ein reifes Christsein. Eine Entwicklung, die von den Anfängen hin zu einem reifen Christsein vollzogen wurde. Er will sagen, ihr seid nun schon ein ganzes Stück mit Jesus unterwegs und das müsste man eigentlich auch sehen und das müsste man eigentlich auch spüren. Das müsste eigentlich auch Auswirkungen haben. Jeder Tag ist ein Trainingstag für eure Jüngerschaft, für eure Nachfolge. Und Stillstand ist Rückschritt. Jüngerschaft ist immer auf Wachstum angelegt. Vers 12, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Vers 13, lasst uns ehrbar leben wie am Tag. Setzt das um, was ihr gelernt habt. Vers 14, zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib. So macht das ein Jünger Jesu. Jüngerschaft ist also immer auf Wachstum angelegt. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wer hat das gesagt? Uns Erich hat das gesagt. Erich Honecker. Von daher erlaubt mir die Frage, was ist mit deinem Christsein? Geht da was nach vorne? Entwickelt sich da was? Wächst du noch? Oder bist du stehen geblieben? Oder vielleicht degenerierst du sogar, vielleicht entwickelst du dich sogar rückwärts. Und wenn du nicht wächst, woran liegt das? Ich glaube, unsere Gemeindekultur, unser System, wie wir Gemeinde leben, beziehungsweise auch wir Pastoren, sind ein ganzes Stück mit daran schuld, wenn sich's nicht nach vorne entwickelt, dass viele Christen eben stehen geblieben sind. Weil wir bieten nicht so richtig ein Trainingsfeld an, wo man sich verändern kann, wo man sich verbessern kann. Ein Gemeindeleiter hier aus der Gegend hat das mal sehr treffend formuliert. Er hat gesagt, jede Gemeinde hat so den inneren Wunsch, den inneren Antreiber. Jede Gemeinde möchte eine Full-Service-Gemeinde sein. Also den vollen Service bieten. Die Leute voll und ganz bedienen. Mir gefallen ja so Vergleiche, wie Axel letzte Woche benutzt hat, gebraucht hat. Und du hast gesagt, wir sind Junkies und du, Simon, bist der Dealer. Könnt ihr euch erinnern? Ich finde es herrlich, so ein Beispiel. Aber ich will mal ergänzen, wenn wir nicht alle nach und nach zu Dealern werden, dann werden wir immer Junkies bleiben und uns nicht mehr weiterentwickeln. Ist schon klar, dass der Pastor sicherlich so der Oberdealer ist. Aber wir alle sollten auch zu Dealern werden. Mein zweiter Gedanke, raus aus dem Nachthemd. Zieht den Pyjama, zieht das Nachthemd aus. Vers 12, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, als da sind. Und dann werden sie alle aufgezählt, Fressen und Saufen, Unzucht und Ausschweifung, Hader und Neid. In Vers 14, verfallt nicht in Begierden, verfallt nicht in Süchte. Das Nachthemd ist hier nichts Gutes. Das Nachthemd symbolisiert Gefangenschaft, eine Gefangenschaft in der Sünde, in der Bequemlichkeit. In meiner vorletzten Predigt hier bei uns, ich habe sonst immer gesagt, hier bei euch, aber jetzt muss ich sagen, hier bei uns, fühlt sich noch ein bisschen interessant an, aber ich will es lernen, das so zu sagen. Da habe ich Vorboten von Aufbrüchen in Deutschland gesehen und darüber geredet. Das war vor circa 3 Monaten. Und seitdem werden immer mehr Anzeichen sichtbar, dass da wirklich was Wunderbares im Gange ist, auch in Deutschland. Und wenn sie tatsächlich kommen, diese Aufbrüche, dann müssen wir das Nachthemd ausgezogen haben, Leute. Ansonsten geht die Erweckung an uns vorbei. Sprich, wir müssen Buße getan haben. Wir müssen unsere Fesseln von Jesus zerschneiden lassen. Wir müssen das Nachthemd ausziehen. Viele Christen sind gefangen, sind gefesselt. Vielleicht in ständigem Fallen über bestimmte Lieblingssünden. Dass man einfach nicht vom Fleck kommt. Klar, Gott vergibt jedem und jeder. Gott vergibt uns jede Sünde. Und auch immer und immer wieder. Völlig klar. Wir können immer wieder zu ihm kommen. Und der Status, dass jeder Christ zu Gott gehört und errettet ist, der bleibt da definitiv von unberührt. Wir sind gerettet ein für alle Mal. Wir dürfen uns freuen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Aber, jetzt kommt ein Aber Gott will nicht nur vergeben und dann geht das wieder von vorne los und vielleicht geben wir dann irgendwann auf, dagegen zu kämpfen und wir resignieren. Und dann vergräbst du dich vielleicht in deinem Sumpf aus Schuld und Scham und bist nicht wirklich zu gebrauchen für die Tagesklamotten, für den Bau des Reiches Gottes, für ein vorbildliches und reifes Christsein, dass du deinen Nächsten vorleben kannst und weitergeben kannst. Also Gott will uns nicht nur vergeben, nein, Jesus ist gestorben, um Gefangene frei zu machen, um uns aus der Macht der Sünde zu befreien. Johannes 8, Vers 36 steht, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also die gute Botschaft heute Morgen, es gibt wirkliche Freiheit, auch für dich und mich. Der dritte und letzte Gedanke, das Licht der Liebe anzünden. Genau das passiert. Es wird Licht, wenn du immer und immer wieder Jesus anziehst. Es wird dann Licht in deinem Leben. Er macht es Licht in deinem Leben. Und dann kommst du raus aus der Geheimnisecke rein ins Licht. Für mich eine Heldin, die Elizabeth Good, werdet ihr nicht kennen, die wurde mal gefragt, was ist das Geheimnis deiner Ausstrahlung? Und sie hat geantwortet, mein Geheimnis ist, dass ich keine Geheimnisse habe. Denk mal drüber nach. Epheser 5, Vers 13 steht, das ist so ein ganz ähnlicher Text wie den wir jetzt gerade behandeln. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Und dann Vers 14, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Er wird dich zum Leuchten bringen. Seine Liebe strahlt dann aus dir heraus. Und du kannst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat Kraft. Das hat Vollmacht. Vers 8. Seid einander schuldig, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Vers 9. Alle zwischenmenschlichen Gebote werden in einem Gebot zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Vers 10 positiv formuliert, die Liebe tut dem Nächsten nur Gutes. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also zieh das Nachthemd der Sünde aus und zieh Jesus an. Zieh das Nachthemd der Gefangenschaft aus und zieh die Freiheit in Christus an. Zieh das Nachthemd der Gleichgültigkeit, der Bequemlichkeit aus und zieh Jesus an, indem du das gleiche Mitgefühl mit den Verlorenen empfindest wie er, indem du deinen Nächsten, auch deinen verlorenen Nächsten liebst wie dich selbst. Zieh das Nachthemd des frommen Drehens um dich selbst aus und zieh Jesus an, der in dir und durch dich durch andere zu Jesus hinlieben will. Wie kann ich das ganz praktisch tun? Wie kann ich ganz praktisch das Nachthemd ausziehen und das Licht der Liebe anzünden? Indem du dich hingibst, indem du dich immer wieder ihm ganz zur Verfügung stellst, indem du dich ihm auslieferst. Indem du nicht dein Ding machst, sondern immer mehr und immer öfter und immer intensiver sein Ding machst. Und wenn du vielleicht angeteasert wurdest, den Kampf gegen das, was dich gefangen hält, wieder neu aufzunehmen, aber nicht weißt, wie das gehen soll, dann lass uns mal reden, ganz offen reden, Real Talk machen. Lass uns mal spazieren gehen und dann erzähle ich dir, wie ich befreit wurde von jahrzehntelangen Fesseln, die mich belastet haben, die mich gefangen gehalten haben. Komm gerne auf mich zu und überwinde die Fesseln der Scham. Lass uns anfangen, offen und ehrlich darüber zu reden, wie man seine Scham überwinden kann. Und das ist dann schon der erste Schritt in Richtung wahrer Befreiung. I surrender all. Kennt ihr das Lied? I surrender all. Ich liefere mich ganz dir aus, Herr. Ich gebe mich dir vollkommen hin. Komme, was wolle, ich will zu dir gehören, ich will dein Ding machen I surrender all. Gerade auch, wenn es was kostet, wenn von uns Opfer verlangt werden. I surrender all. Doro, meine Frau, wird euch gleich erzählen, wie wir gerade mal so richtig durchgeschüttelt werden. Aber dann kommt es drauf an, daran festzuhalten und zu sagen, ja, I surrender all, ich gebe mich ganz dir hin. Lasst uns jetzt eine